Ja, dieser Sonntag, dieser Gottesdienst, möglicherweise, es könnte sein, dass das der letzte Sonntag, der letzte Gottesdienst ist, ohne Gottesdienstteilnehmer hier vor Ort. Am nächsten Sonntag, am 10., werden wir versuchen, eine vorsichtige Öffnung schon des Gottesdienstes durchzuführen. Das ist Muttertag. Um 11 Uhr wollen wir uns hier treffen. Ihr als Gemeinde, ihr als Freunde seid ganz, ganz herzlich eingeladen, mit zu feiern, hier in den Gottesdienst zu sein. Allerdings, es wird ein etwas ungewöhnlicher Gottesdienst werden. Es ist der Sonntag Kantate und wir dürfen dabei nicht singen. Aber mit Mundschutz, es wird gewöhnungsbedürftig sein für uns alle natürlich. Aber es wird auf jeden Fall ein kleines Stückchen Gemeinschaft wieder sein. Gerade auch nach dieser Zeit der Isolation. Wir werden uns hier zusammenfinden und versuchen, in Abstand mit Mundschutz, mit Desinfektion und mit Vorsicht dann hier zu bewegen. Das Themenjahr 2020, ein neuer Monat, hat angefangen. Gemeindeleben neu belebt von ihm. Dieses Themenheft, was wir seit einigen Monaten durcharbeiten und in verschiedenen Weisen miteinander uns aneignen wollen. Ein ganzes Jahr mit geistlichen Themen, die wir zusammen als ganze Gemeinde durcharbeiten. Das ist schon eine Herausforderung. Es wird und geht in den letzten Themen und auch in diesem Monat um Lebenseinstellung, um Grundeinstellung, die wir in unserem Leben haben, Festlegung. Die Bibel nennt das Herz des Menschen. Deswegen ist auch für den April ein Zettel, ein Einladezettel, ein Vers herausgesucht mit dem Hintergrund eines Herzens. Es geht um das Herz, um die Veränderung dessen, was in unserem Herzen vor sich geht, was sich in meinem Herzen bewegt. Es geht um die Vorgänge, die sich in mir abspielen, die ganzen Entscheidungsprozesse, die Reaktionen, die meine Lebensweise beeinflussen, die meine Art zu leben entscheidend beeinflussen. Wir kommen vom Thema Buße her. Buße, das Thema des Monats April. Das Thema Buße ist gefallen, ausgerechnet in diese Zeit, mitten hinein in diese Corona-Zeit. Wir hatten nicht die Möglichkeit, Gemeinschaft zu haben, wenig Möglichkeit, Gemeinschaft zu haben. Wir haben alleine vor unserem Buch gesessen, haben es durchgearbeitet. Wir haben miteinander gelesen, auch die Bibelstellen gelesen. Oder man war alleine vor dem Fernseher, vor dem PC, vor dem Bildschirm, hat den Predigten zugehört. Und gerade so ein persönliches Segensgebet, was üblich gewesen ist und üblich ist in unserer Gemeinde, ist nicht möglich gewesen nach dem Gottesdienst, nach der Predigt. Und doch vielleicht ist das eine Chance, gerade auch bei dem Thema Buße. Thema Buße geht ans Herz, ans Eingemachte, an ganz persönliche Lebenseinstellungen. Vielleicht ist das eine Chance, wenn man alleine, wenn man im stillen Kämmerlein für sich selber vor Gott die Dinge bedenkt, befragt und überlegt. Dinge, die man eben nicht gerne so schnell an die große Glocke hängen möchte, sondern für sich selber erst einmal klären möchte, gerade auch wenn Gott geredet hat. Und man betet und antwortet und Gott redet und legt seinen Finger auf das eine oder andere. Buße ist vielleicht ein Thema, was gar nicht schlecht in so eine Zeit der Stille, in die Zeit der Abgeschiedenheit, ins eigene stille Kämmerlein hineingehört. Da, wo man vor Gott ehrlich sein kann, wo niemand anders zuhört, sondern wo ich vor Gott reden kann, wie mir der Mund gewachsen ist und von Gott geschenkt wurde. Buße meint eigentlich einen ganz normalen Vorgang. Das habe ich im letzten Monat immer wieder betont. Es geht nicht darum, dass man zu Kreuze kriecht oder so irgendetwas, sondern es geht darum, dass man einen neuen Weg beschreitet, dass man umdenkt, dass man seine innere Einstellung, seine Sinneseinstellung verändert. Metanoia, Buße, oder Metanoia, umkehren, Buße tun, meint, dass man umdenkt, neu denkt, seinen Sinn ändert, in einer neuen Situation neue Entscheidungen trifft, merkt, dass was man bisher wahrgenommen hat und gelebt hat, einfach nicht zu dem passt, was richtig und was gut ist. Also durchaus etwas sehr Persönliches, was mich persönlich betrifft und was niemand anderen angeht. Aber es ist eben auch eine alte Erfahrung, Wenn man sich dann mit Dingen des eigenen Lebens beschäftigt und man merkt, hier sind Fehler, da sind Schwierigkeiten, da sind Dinge, die anders gemacht werden müssen, Sünden, Unzulänglichkeit, schräge Einstellungen in meinem Leben, und man arbeitet und versucht, sich zu verändern, man versucht, Bereiche des Lebens neu werden zu lassen. Es ist eine alte Erfahrung, wenn dann wirklich massive Dinge da sind, die ich verändern muss und müsste, erlahmt dann manchmal diese Kraft, dass man das schafft, dass man sich verändern kann. Und je größer und heftiger die Dinge sind, und wenn es einige Sachen sind, desto eher und desto schneller bin ich bereit, Dinge zu verdrängen. Ich kann diese Fehler dann nicht mehr sehen. Ich mag sie nicht mehr anschauen. Ich will sie nicht mehr gewahr werden. Und dann beginnen Verdrängungsmechanismen und ich reagiere in dieser Art und Weise. Wie gehe ich denn mit Fehlern um? Wohin mit dem Schrott, den ich in meinem Leben wahrnehme? Wenn die Lösung wäre, ich arbeite an den Fehlern, bis sie weg sind, wer hat dann die Kraft, all das zu bearbeiten, all das auszuhalten, all das voranzubringen, bis die Fehler abgearbeitet sind, bis die Dinge, die kaputt gegangen sind, wieder neu aufgesetzt sind. Und dann, die eigenen Kräfte sind verbraucht, es ist eine Überforderung, so zu denken, die eigene Frustrationstoleranz ist allein erreicht und ich kann alleine diese Dinge eben nicht bewegen. Ich kann meine Fehler dann nicht mehr sehen, ich will sie nicht mehr sehen, ich verdränge sie. Ist das die Art, mit Fehlern umzugehen? Buße? Leben als Christ? Buße? Natürlich gehört es dazu, aber irgendwann gehört dann auch dazu, dass ich merke, dass mich jemand annimmt, so wie ich bin. Dass jemand auf mich zugeht, mich abholt. Gerade auch, wenn ich merke, ich bin unfertig, es ist noch nicht alles so, wie es sein sollte. Ich bin unfertig und jemand kommt und nimmt mich an, nimmt mich so, wie ich bin, holt mich ab da, wo ich gerade stehe und nimmt mich nicht erst an, wenn ich alle meine Fehler abgearbeitet habe. Irgendwann muss der Moment kommen, wo mich niemand annimmt. Und dies meint eben das Erleben der Gnade. Das Thema im Mai, Gnade, ein Thema, was unbedingt und ganz wichtig zum christlichen Leben mit dazugehört. Nicht nur das Thema Buße, dass ich Dinge verändern muss, dass ich Dinge bewegen muss, sondern dass Gott mir mit seiner Gnade begegnet, dass er mich abholt, dass er mich annimmt, dass er für mich da ist. Und dann erlebe ich, dass Gott mich annimmt und ich merke, dass ich vor ihm nichts zu verheimlichen brauche. Er kennt genauso wie ich und wahrscheinlich viel mehr und viel intensiver, er kennt meine Fehler, und er nimmt mich trotzdem an. Das dürfen wir verkünden und das lesen wir in der Bibel an verschiedenen und vielen Stellen. Ich brauche nichts zu verdrängen, ich brauche eben auch keine Maske, auch keine fromme Maske. Gnade heißt, ich darf erst einmal dann so sein, wie ich bin, auch wenn ich genau meine Sünden benennen kann und wenn ich weiß, da sind noch Fehler, die zu verändern sind. Gnade heißt, ich muss nichts tun, ich muss nichts erreicht haben, bevor Gott mir gnädig ist. Ich muss nicht irgendeinen Zielpunkt erreicht haben. Gnade heißt, ich darf zunächst einmal in der Gnade Gottes ruhen, zu Hause sein, angenommen sein. Dazu ein kleines Gedankenspiel, das das vielleicht verdeutlicht, was Gnade heißt oder was man landläufig unter Gnade versteht. Stellen wir uns vor, der Sohn eines Vaters ist ermordet worden. Der Vater macht sich auf die Suche und findet den Mörder und tötet ihn. Selbstjustiz, Lynchjustiz, das ist Rache. Er tötet den Mörder seines Sohnes, das nennt man Rache. Wenn nun der Vater dieses Ermordeten den Mörder findet und dem Gericht übergibt, also zunächst einmal zur Polizei geht, ihn der Polizei überantwortet, dem Gericht dann übergibt und das Gericht diesen Mörder verurteilt, dann ist das Gerechtigkeit, nicht Rache. Der Vater übt nicht Selbstjustiz oder Lynchjustiz, sondern übergibt den Mörder dem Gericht und das Gericht urteilt, das nennen wir Gerechtigkeit. Das ist gerecht, sein gerechtes Urteil. Ungewöhnlich wird es, wenn der Vater diesen Mörder findet und vor Gericht bringt und vor Gericht dann um Verschonung des Mörders bittet. Und der Richter folgt dieser Bitte des Vaters des Ermordeten. Das ist Barmherzigkeit. Wenn Barmherzigkeit ausgeübt wird, wenn eine Verurteilung unterbleibt, Gnade, wenn der Vater dann vor Gericht nach der rechtmäßigen Verurteilung nicht nur um die Verschonung des Mörders seines Sohnes bittet, sondern diesen Mörder dann auch noch bei sich aufnimmt, ihn adoptiert als Sohn, ihn in Liebe umsorgt, für ihn sorgt, wie für seinen eigenen Sohn, das ist Gnade. Das ist Gnade, vergleichbar mit der Gnade Gottes, die uns in Jesus Christus gegeben ist. Wenn Gott uns annimmt, adoptiert als seinen rechtmäßigen Sohn, für uns sorgt, sich um uns sorgt, bei uns ist, das ist das, was biblisch mit Gnade gemeint ist. Unverdient, eigentlich unmöglich, etwas, was selten passiert oder ganz, ganz selten passiert. Völlig unnormal, der Mörder hat keinen Anspruch auf so eine Reaktion, weder des Vaters noch des Richters. Es ist unmöglich. Zugegeben, ein plakatives Beispiel, aber es macht sehr schön deutlich, wie unmöglich diese Entscheidung oder dieser Verlauf ist, wie weit entfernt das für den Mörder wäre, aber auch wie unverdient es für den Mörder wäre. Wie schnell geht es, dass in unserem Herzen sagt, das hat er doch gar nicht verdient. Er hat doch etwas ganz anderes verdient. Eigentlich müsste man doch mit ihm ganz anders umgehen. Also am Mörder liegt es nicht, gerade wenn Gnade geschieht, dass der Richter, aber auch vor allem der Vater dann Gnade walten lässt. Hebräer 4, Vers 16, der Monatsvers, der Zettel, der uns allen mitgegeben wird, den wir auch am nächsten Sonntag mitnehmen können. Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das ist Thema im Neuen Testament, dass wir zur Gnade Gottes hinzutreten dürfen. Gnade bedeutet, Gott weiß um alles, um alle Fehler und alle Sünden. Es geht auch darum, dann wahrzunehmen, dass eigentlich eine Verurteilung völlig zu Recht geschieht. Und dann, Gott bezahlt die Rechnung. Ich muss nichts bezahlen. Ich muss nicht für meine Schuld und Sünden aufkommen. Gott nimmt uns an, nimmt uns auf, bezahlt alles, übernimmt die Rechnung meines Lebens. Dazu ein Text aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde zu Ephesus, was wir uns miteinander anschauen wollen. Epheser 2, die Verse 1 bis 10a. Aber wie sah euer Leben früher aus, schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen unserer alten Natur nachgegeben und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot, doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Der Gnade Gottes. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. So will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Das, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Das, was wir jetzt sind, das ist allein Gottes Werk, unverdient aus seiner Gnade geschenkt. Paulus entfaltet das und staunt davor, was es heißt, begnadigt zu sein, mit der Gnade Gottes konfrontiert zu werden, dass Gott uns gnädig ist. Unverdient. Unverdient und geschenkt. Wir dürfen frei sein. Wir dürfen zunächst einmal ausruhen in der Gegenwart Gottes, in seiner Gnade, in seiner Güte, mit seiner Barmherzigkeit. Wir dürfen zu Gott kommen und es ist völlig unverdient. Ein Hinweis. Das ist auch der Grund, warum Erlösung auch komplett ist, weil niemand von uns etwas dazu tun kann. Es ist ein komplettes Geschenk und deswegen dürfen wir sicher sein, deswegen dürfen wir gewiss sein, dass die Erlösung auch ganz ist, ganz und völlig und ganz und gar. Niemand kann etwas dazu beitragen und deswegen ist es ein komplettes, ganzes Geschenk. Deswegen dürfen wir frei sein, ganz und gar frei in dem Geschenk Gottes, was er uns gegeben hat. Ein weiterer Hinweis. Etwas, was vielleicht schnell übersehen wird. Paulus sagt, solche Leute waren wir auch. In diesem Bibeltext, wie oft kommt es vor, dass Paulus sagt, Früher waren wir auch so. Früher war es bei uns allen auch so. War es auch so. Früher. Paulus macht deutlich, dass Gnade Gottes eine verändernde Wirkung hat. Früher waren wir auch alle so. Und jetzt ist die Gnade Gottes uns begegnet. Und merkt ihr nicht, wir sind schon ganz anders geworden. Es hat sich etwas ganz anderes ereignet. Paulus redet nicht von dem schweren Weg, persönlicher Kasteiung, den jeder hinter sich hätte und dass nur wenige ihn beschreiten können, weil er so mühselig und beschwerlich wäre. Nein, er redet ganz anders. Früher waren wir so und jetzt haben wir schon das, was Gott uns für die Ewigkeit verheißen hat. Wir haben schon jetzt diesen Segen Gottes. Er blickt zurück, stellt fest, er und alle anderen waren auch so, aber jetzt ist es ganz anders. Die Gnade Gottes hat verändert. Der Effekt der Veränderung der Gnade Gottes, der Barmherzigkeit, der Güte. Ein biblisches Beispiel ist vielleicht die Geschichte von Zachäus, wo Jesus durch Jericho geht und einer der Zolleinnehmer, also derjenigen, die von den Römern die Möglichkeit und die Beauftragung hatten, Zölle einzunehmen und sich dann auch häufig damit mit überhöhten Zöllen die eigenen Taschen vollgesteckt haben, deswegen auch verhasst waren bei der ganzen Bevölkerung. Zachäus war einer derjenigen und wollte unbedingt gerne Jesus sehen, mit ihm mal reden, zumindest von Weitem mal sehen, wie er aussieht. Unverdient wendet sich Jesus an ihn und sagt zu ihm, ich muss heute mit dir in deinem Hause zum Essen sitzen. Zachäus ist so überwältigt von dieser unverdienten Zuwendung Jesu, dass er ein Festmahl vorbereiten lässt, dass er sich freut, alle Hebel der Welt in Bewegung setzt und beim Festmahl noch die völlige Veränderung seines eigenen Lebensstils ankündigt. Es hat Umkehr stattgefunden in diesem Menschen, in diesem Moment, wo Jesus ihn angesprochen hat und sagt, ich muss heute mit dir sein, ich muss heute mit dir zusammen an einem Tisch sitzen. Das hat bei Zachäus sein Leben und seine Lebenseinstellung völlig verändert. Paulus sagt im Römer 2, Vers 4, weißt du nicht, dass die Güte Gottes, die Gnade Gottes dich zur Umkehr leitet, zur Veränderung führt? Und genau das geschieht ja bei Zachäus. Die positive, gütige Zuwendung Jesu lässt von jetzt auf gleich bei ihm die Entscheidung greifen, Wenn mich die Güte Gottes erreicht, dann kann ich auch nicht mehr anders. Dann will ich nicht mehr so weiterleben wie bisher. Eine innere Entscheidung reift in ihm und er trifft diese Entscheidung. Und vielleicht sehr schnell gibt er das allen Mitgliedern an seinem Festmahl, allen Teilnehmern an seinem Festmahl bekannt. Ich werde von heute an ein ganz neuer Mensch werden. Wie sich das in den nächsten Tagen dann nach dieser großspurigen Ankündigung weiter verfestigt in seinem Leben, man kann nur spekulieren. Aber genau an dieser Stelle entsteht Umkehr und Buße durch die Gnade Gottes. Dadurch, dass Gott uns begegnet, dass er uns in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Güte entgegenkommt und sagt, es ist für dich alles bezahlt, wenn du willst, dann komm in meine Nähe. Eine kleine Nebenbemerkung zu unserem Bibelvers für den Mai. Hinzutreten zum Thron Gottes. Außerhalb der Gnade Gottes, außerhalb des Thrones der Gnade Gottes geschieht das nicht. Ich muss mich schon auf den Weg machen in die Nähe Gottes, des Gottes, der gnädig ist. Und es ist ein Thron der Gnade. Und Thron macht deutlich, dass die Herrschaft in Gottes Hand ist. Es kann nicht sein, dass nach der Begnadigung dann wieder die Herrschaft meines Lebens in meine Hände übergeht. Das geht nicht. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade Gottes. Das heißt, ich muss in die Nähe Gottes hineinkommen, mich dem Wirken Gottes aussetzen. Und ich komme zum Thron der Herrschaft Gottes, dass er dann in meinem Leben die Herrschaft übernimmt. Anders geht es nicht. So sehr es richtig ist, dass Gott alles gibt und alles schenkt, so sehr ist es auch richtig, dass man dann dieses Geschenk so annehmen muss und sollte, wie Gott es mir geschnürt hat. Eine andere Art passt dann nicht. Natürlich, das beginnt im stillen Kämmerlein. Vielleicht eine Chance, dass in der Zeit der Corona-Krise gerade das Thema Buße, Umdenken, Neudenken in die Zeit des Alleinseins, in die Zeit des Nachdenkens hineinfällt. Also geh doch diesen Weg. Nimm dir vielleicht das Themenheft noch einmal neu. Lies dir die Dinge durch. Bete, rede mit Christus und sprich dann deinen Hauskreisleiter an oder mich als Pastor oder die Ältesten oder Menschen, zu denen du Vertrauen hast. Und wenn es ein Gebet am Telefon ist, Gott erhört Gebete am Telefon, warum denn nicht? Aber dass du diesen Weg, das, was dieser Vers deutlich macht, dass du in die Nähe Gottes hineintrittst und dass du dir bewusst machst, es ist ein Thron der Gnade Gottes, aber es ist eben auch ein Thron der Herrschaft. Gott möchte Herr sein, bestimmen in deinem Leben, möchte dich führen und leiten, den Weg führen, den er für richtig hält. Es ist ein Angebot, ja. Es ist eine Möglichkeit. Paulus staunt der Gemeinde in Ephesus gegenüber, als er sagt, schaut nur mal, früher waren wir auch so. Wie hat uns Christus verändert? Und dann schauen wir uns den Zachäus an. Alleine die Gnade und Güte Jesu auf ihn zuzugehen, sich einladen zu lassen von ihm, hat diesen Mann, diesen reichen Mann, völlig verändert. So eine Veränderung wartet auf dich. Nimm sie und ergreif sie. Geh die Schritte auf den Thron der Gnade Gottes zu. Amen.